Jesus, wir wollen heute drüber nachdenken, was ist dein Wille und wie können wir ihn erleben? Wie können wir rausfinden, was willst du eigentlich? Danke, dass du uns dafür Hilfen gegeben hast, die Bibel gegeben hast. Und ja, lass mich die richtigen Worte finden und schenk uns jetzt einfach allen deinen Heiligen Geist, der uns aufschließt, was das für uns in unserem Leben ganz konkret bedeutet. Dazu segne uns und ja, lass uns deine Gegenwart wirklich spüren. Amen. Gottes Willen erkennen und tun ist das Thema von heute. Ich habe mal bewusst so eine Tür genommen mit einem Schlüssel und einem Schloss als Symbol. Wo ist der Schlüssel, mit dem wir rausfinden können, wie wir leben sollen und was Gott von uns möchte, was er will? Mal gucken, ob das so einfach ist, ob es am Ende ein Schlüssel ist, den ihr mitnehmen könnt. Wir sind gespannt auf das, was passiert. Ich würde euch gerne fragen zu Beginn, weil ich glaube, dass das eine grundlegende Frage für das Thema ist. Wer von euch glaubt, dass Gott es gut mit euch meint? Gib mir mal Handzeichen. Dass Gott es gut mit euch meint. Okay, danke. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken und danach fragen, wir wollen den Willen Gottes tun, dann geht das nicht, wenn wir denken, Gott will uns was Schlechtes. Wenn wir kein Vertrauen haben, dann wollen wir vielleicht zwar wissen, Gott, was würdest du machen? Aber wir würden es nicht tun. Und deswegen ist diese Frage des Vertrauens wie die Grundbasis. Wenn Gott es gut mit mir meint, dann kann ich ihm vertrauen. Und dann bin ich auch erst offen dafür, überhaupt nach seinem Willen zu fragen und seinen Willen zu tun. Eine Bibelstelle dazu, beziehungsweise Römer 8, das da näher drauf eingeht. Wir Christen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was bleibt zu all dem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Diese Bibelstelle zeigt die Größe und den Wunsch, den Gott hat. Er möchte uns beschenken. Er will Gutes für uns. Und er sorgt sogar dafür, dass alles, was in unserem Leben passiert, uns zum Besten dienen muss. Da ist Sonja mit dem Zeugnis, was sie hier erzählt, und wir wissen nicht, wohin das noch führen wird. Aber Gott hat die Möglichkeit, die Dinge in ihrem Leben zum Guten zu wenden. Und das hat er hier bewiesen, dass er das kann. Und es wird weitergehen. Und so gilt es für uns alle. Gott möchte die Dinge in unserem Leben zum Guten wenden. Wenn ich über den Willen Gottes rede, dann weiß ich, dass das jetzt ein Riesenthema ist und viele kommen jetzt mit dieser sprunghaften Frage, die viele stellen an der Stelle, seit über 2000 Jahren. Wie ist es eigentlich mit dem Willen Gottes? Ist das nicht alles schon vorherbestimmt oder nicht? Mir geht es heute weniger um die Frage, ob der Wille Gottes vorherbestimmt ist oder nicht. Dass Gott eh schon seinen Plan hat und der läuft eh so ab und wir spielen alle nur mit. Oder ob Gottes Plan viel offener und flexibler ist und wir Möglichkeiten haben, uns frei zu entscheiden. Darum geht es heute nicht. Ich werde euch heute grundlegend Dinge erzählen, die sowohl für den einen als auch für den anderen gelten und gleichzeitig schon so ein bisschen eine Antwort sind, wie das nachher konkret aussieht. Diese plakativen Meinungen, nur um so viel vorwegzunehmen, es kann nur so oder es kann nur so sein, die helfen uns allen nicht weiter. Aber das, was ich sagen will, das, was die Bibel auch sagt, an dem wir uns ja festhalten wollen, das hilft uns weiter. Deswegen, ganz grundlegend, Gott hat einen Willen. Ich frage jetzt einfach, okay, was will denn Gott eigentlich? Und Gott will ganz grundsätzlich zwei Dinge, die er allgemein formuliert hat. Gott sieht Menschen, die ihm vertrauen und Gott sieht Menschen, die ihm nicht vertrauen. Und er möchte mit diesen Menschen was anfangen. Er sieht den Menschen. Jetzt muss ich gerade eine Folie weiter. Gottes Wille für den Ungläubigen, also für die, die Gott noch nicht kennen, hat er ganz klar formuliert. 1. Timotheus 2, Vers 4, denn er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gottes Wille Nummer eins. Wenn man jetzt die Wahrheit erkannt hat und zu Gott gehört, was will Gott dann? Gottes Wille für die Gläubigen, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und damit, meine lieben Freunde, haben wir den Willen Gottes schon zusammen. Ist ganz schön einfach. Am Ende lässt sich alles, was wir sagen, was ich sage, in diesen Punkten zusammenfassen und muss sich auch daran messen lassen und prüfen lassen. Was wir tun, dient es, dass Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen oder dass wir ein geheiligtes Leben führen? Eine Folie zurück. Es gibt eine grundsätzliche Unterscheidung. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, nennen wir, zumindest in der Theologie, den allgemeinen Willen Gottes. Also das, was Gott ganz grundlegend will, was sich nicht ändern wird und was in der Bibel völlig klar verankert ist. Und wir formulieren das, oder man kann das so formulieren, dass man sagt, das ist ausreichend, mehr brauchen wir nicht. Nach diesen Regeln können wir unser ganzes Leben ausrichten, aber es ist nicht umfassend, weil diese zwei doch sehr einfachen Aussagen helfen uns jetzt in den ganz konkreten Fragen im Alltag nicht direkt weiter. Manchmal schon, aber nicht umfassend. Und deswegen gibt es noch einen zweiten Willen, und den habe ich jetzt mal so genannt, Gottes spezieller Wille oder Gottes individueller Wille für eine ganz konkrete Situation, für eine ganz konkrete Fragestellung in deinem Leben. Und diesen Willen können wir verstehen, dass er ergänzend ist, ergänzend zu dem Ausreichenden. Und gleichzeitig ist er nie losgelöst von dem allgemeinen Willen Gottes. Wenn ich also mir die Frage stelle, ich fahre auf der Autobahn und letztes Jahr, es war Weihnachten, ich habe hier noch die Predigt gehalten und ich wollte dann zu meiner Familie fahren, das ist eigentlich eine Stunde 45, sagt das Navi, aber eine Stunde 45, dann weiß ich, die warten lange aufs Abendessen und so, und wenn ich, bis ich da bin, ist das Essen schon kalt, also drücke ich natürlich ein bisschen auf die Tube. Jetzt gibt's auf der A3 Richtung Norden immer diese Schilder. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon mal gesehen habt, da stehen so Zahlen drin. Und an manchen Stellen, da fällt mir das doch ganz schön schwer, diese Zahl da auch wirklich zu lesen, beziehungsweise dann vom Gas zu gehen oder auf die Bremse zu treten, dass ich die auch einhalte. Ich brauche in diesem Moment nicht beten und Gott um Erlaubnis fragen, ob ich nicht vielleicht auch schneller fahren darf, weil ich ja so gern zu meiner Familie will und nicht will, dass das Essen kalt wird. An dieser Stelle gibt es keine besondere Offenbarung, die ich von Gott bekommen werde. Das ist sogar Gottes allgemeiner Wille, der in seiner Bibel festgelegt hat, ich soll mich an die Gesetze und die Ordnungen halten, die es in diesem Land gibt. Okay. Es gibt vielleicht andere Themen, die uns bewegen, wo wir Fragestellungen haben. Wo will ich zum Beispiel meinen Urlaub verbringen? In welchem Kindergarten melde ich mein Kind an? Welchen Beruf will ich mal lernen? Oder ich bin gerade unzufrieden. Vielleicht ist ein Ortswechsel für mich dran. Vielleicht will ich wegziehen und mal was ganz anderes machen. Da sind so ganz konkrete Fragen, die unseren Alltag immer wieder beschäftigen. Manchmal weltbewegende Fragen, die unser ganzes Leben direkt wieder neu sortieren lassen. Andere Fragen, die viel einfacher sind und viel zweitrangiger. Welche Mayonnaise kaufe ich? Jetzt will ich keine Schleichwerbung machen, ne? Mache ich trotzdem. Die von Ja oder die von Tomi? Die Frage ist, hat Gott auf jede unserer Fragen eine Antwort? Und wenn ja oder wenn nein, wie kann ich es denn rausfinden? Auf welche gibt er mir eine Antwort und wie kann ich da hinkommen? Und dafür habe ich euch eine Grafik mitgebracht. Eigentlich wollte ich eine Billardkugel mitbringen, aber ich habe keine mehr auf die Schnelle auftreiben können. Dann wäre das Motto der Predigt gewesen, der Wille Gottes am Beispiel der Billardkugel. Und deswegen habe ich jetzt eine ähnliche Grafik genutzt, die man auch mit der Billardkugel hätte verdeutlichen können. Diese Grafik hat einen inneren Kreis, einen äußeren Kreis. Und in dem inneren Kreis bist du als Person. Deine innerlichen Empfindungen und Werte. Wenn du eine Entscheidung triffst, musst du am Ende die Entscheidung treffen, das bist du. Außenrum ist die Umwelt, alles, was dich beeinflusst. Die Personen machen aus, sowas wie mein Wille, mein innerer Trieb, mein Gewissen, die Frage nach meiner Zufriedenheit und die Wünsche, die ich in mir habe. Man kann das sicherlich noch um ein, zwei Punkte ergänzen, aber das ist grob das, was uns als Person ausmacht und unsere Entscheidungen beeinflusst. Unsere äußere Umwelt sind die Umstände, in denen wir leben. Da sind andere Menschen, mit denen wir uns austauschen, die in unser Leben hineinreden. Da gibt es sowas wie Vernunft oder man könnte sagen der gesunde Menschenverstand. Und dann gibt es Prophetie, Gottes Reden. Ich glaube, dass diese Aspekte am Ende, wenn es um Entscheidungen geht, immer eine Rolle spielen, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Das heißt, ich mache jetzt hier nur sichtbar, wie wir sowieso entscheiden. Wir entscheiden nach dem, was wir wollen und so weiter, wie wir fühlen und das, was andere sagen. Und dann gibt es noch manche Christen, die sagen, ich beziehe Gottes Reden damit ein, Prophetie, und will von Gott Antworten erfahren. Dieses Thema Prophetie und Gottes Reden wird in dem Gabenthema nochmal ausführlich in einer eigenen Predigt auseinandergenommen, sage ich jetzt einfach mal. Wie können wir Gottes Reden hören und verstehen? Weil das sehr komplex ist. Jetzt nehme ich das hier mit rein und es gibt ja Christen, christliche Kreise dann auch, die machen sehr viel mit der Prophetie und da wird dann anhand der Prophetie eine Entscheidung für dein Leben getroffen, aber möglicherweise widerspricht das sowohl dem, was andere über dich sagen und über dein Leben, es widerspricht auch deinen Wünschen und deinem Gewissen oder sonst was und man tut es dann trotzdem aus Gehorsam, weil Gott es gesagt hat. Und ich würde ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Man muss es prüfen, ob diese Prophetie dann wirklich Gottes Reden war. Oder ob es vielleicht nicht nur in dieser Ebene Austausch mit anderen einzuordnen ist. Jemand anders hat dir was gesagt. Oder dir selbst kam ein Wunsch, ein Gedanke und du nennst ihn jetzt Prophetie. Gleichzeitig will ich Prophetie nicht ausklammern, weil ich ganz fest glaube, dass es Prophetie gibt und dass Gott in unser Leben hineinredet. Wir als Gemeinde wünschen uns das, dass wir von Gott geleitet werden, als ein Schlüssel, als seine Hilfe quasi, diese Welt zu verstehen und dann die richtigen Schritte zu gehen. Und gleichzeitig werden wir diese anderen Dinge mit einbeziehen in unsere Entscheidungen, um rauszufinden, Gott, was ist dein Wille? Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, sagt die Bibel. Und sein Ebenbild bedeutet, dass wir einen Verstand haben, dass wir Dinge haben, worüber wir nachdenken können, dass wir auch in Beziehung zu anderen leben, die uns helfen, die Ratgeber für uns sind, die Freunde für uns sind. Und das gilt es nicht einfach auszuklammern, sondern mit einzubeziehen, wenn es um die Frage nach Gottes Willen für deine konkrete Entscheidung oder deine Frage geht. Und das Ganze, ihr werdet das schnell feststellen, habe ich auch gerade schon gesagt, ist eh normal. Das machen wir sowieso. Was unterscheidet uns als Christen? Es gibt ein Band, was wir als Christen um diese Entscheidungsprozesse drumlegen. Wir geben dem Ganzen Grenzen. Und wir prüfen das Ganze anhand von Gottes Wort. Gottes Wort ist auf der einen Seite die Instanz und die Hilfe, dass wir Grenzen nicht überschreiten. Also wenn ich mir die Frage stelle, ich bin mit meiner Ehe unzufrieden und ich möchte mich gerne scheiden lassen, dann kann ich mit dieser Frage an diese Dinge herangehen und möglicherweise werden in 8 von 9 Fällen wird ein Ja dazu rauskommen. Lass dich scheiden. Aber am Ende steht Gottes Wort über allem und es muss in diesem Paket Gottes Wort enthalten sein. Und da steht in der Bibel, dass wir uns nicht scheiden lassen sollen. Und dann gelten diese Wünsche, die wir haben und unsere Empfindungen und das, was andere sagen, nicht. Sondern dann gilt, was Gott sagt. Also einmal gibt uns Gottes Wort Grenzen. Und auf der anderen Seite gibt uns Gottes Wort das Verständnis. Also wie bei einer Brille, die man aufzieht. Es gibt auch einen Bibelvers, der das sagt. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir sollen uns also nicht nach den Maßstäben der Welt richten und gleichzeitig sind unsere Umstände da und ist die Umwelt da und wir sollen trotzdem fragen. Also sollen wir lernen, in einer neuen Weise zu denken. Und dafür hilft uns die Bibel, das habe ich auch nicht erfunden, sondern steht in 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Der Nutzen der Schrift ist, uns zu erziehen, nach dem Leben Gottes zu leben. Das heißt, wenn man das Beispiel von der Brille weiter benutzt, dass unser Blick mit der Zeit immer verstaubt oder schmutzig wird. Und wir brauchen immer wieder Reinigung und Erneuerung, damit wir überhaupt sehen, was Gott von uns möchte. Und da hilft uns die Bibel wie so ein Spiegel, den wir uns vorhalten, in den wir reingucken können. Und wir merken, wow, ich habe Schuld und die muss ich vergeben, damit ich wieder frei werden kann. Ich brauche Gott, um mit ihm zu reden, diese Dinge loszuwerden, die mich binden und so weiter. Also Gottes Wort hilft uns überhaupt erst, das zu leben. Ich hole euch nochmal gerade die Grafik hier vor. Ich will euch ein kurzes Beispiel erzählen, wie ich das erlebt habe. Ich habe das damals nicht aktiv gemacht. Also ich bin nicht diese Station aktiv abgeklappert, aber im Nachhinein merke ich, dass ich mich daran gehalten habe und dass ich deswegen auch eine gute Entscheidung getroffen habe. Und zwar war ich ein Jahr lang in Brasilien, das wissen manche von euch, nach meinem Abitur. Und ich habe mir grundlegend die Frage in Brasilien gestellt, was will ich nach diesem Jahr machen und was will ich mit meinem Leben anfangen. Und bevor ich nach Brasilien gefahren bin, war eigentlich klar, ich will Informatik studieren. Das hatte ich fast allen erzählt, das hat mir auch gefallen und so weiter. Und deswegen war das auch nicht ganz einfach. Ich habe mich also als Person innerlich damit beschäftigt und ich habe gemerkt, in mir mein innerer Wille sagt Ja dazu. Mein Gewissen spricht nicht dagegen. Meine Zufriedenheit, ja, ich will das wirklich gerne machen. Und meine Wünsche, ich habe gedacht, ja, das ist cool, da kann ich viele Dinge verwirklichen, die ich mir vorgestellt habe. Und da waren auch die äußeren Umstände, die gesagt haben, naja, du bist jetzt gerade in Brasilien, wenn du zurückkommst, ist das gar kein Problem. Du kannst dir aussuchen, an welcher Uni du studierst. Du kannst dir dein Studium finanzieren. Also, auf geht's. Andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ist doch toll, eine tolle Idee, mach das. Meine Vernunft hat mir gesagt, ja, der gesunde Menschenverstand ist gut, einen vernünftigen Beruf zu erlernen, was Vernünftiges zu studieren, also tu das doch. Ja, und dann noch so Gottes Reden. Und ich bin mit Gott in diesem Land, in dieser Phase, in diesem Jahr ins Gebet gegangen und ich habe ihn mal gefragt, was willst du eigentlich? Und gleichzeitig habe ich in diesem Jahr erlebt, ich habe mich zwar immer bei meiner Entscheidungsfindung auf diese eine Sache fokussiert und konzentriert, aber eigentlich sind da noch ganz andere Wünsche, die auch in mir sind und die noch viel stärker sind. Und da hat Gott quasi sein Licht drauf scheinen lassen. Ich habe gemerkt, Gott, eigentlich will ich nicht das ganze Leben lang hinterm Schreibtisch sitzen und da Tabellen ausfüllen oder Quellcode schreiben oder irgendwelche Programme erfinden. So schön das ist und so gern, so viel Spaß mir das macht, aber das ist nicht, also vom Erfüllungsfaktor her gibt es doch noch was Größeres, muss es doch noch mehr geben. Und dann hat Gott mir geholfen, mein Leben nochmal neu zu verstehen. Und ich kam auf den Gedanken, wie wäre das eigentlich, wenn ich einfach mein ganzes Leben Gott hinlege und ich gehe Schritt für Schritt das, was er möchte, ohne zu wissen, was da wirklich auf mich wartet. Und da habe ich überlegt, bei meinem Willen. Und ich habe gemerkt, wow, also, das ist so herausfordernd, so spannend, da würde ich mich mal gerne drauf einlassen. Und mein Gewissen hat gesagt, also eigentlich gefällt mir das noch besser als die Geschichte mit dem Informatikstudium. Hier bist du so richtig abhängig von Gott und eigentlich ist das, was ich wirklich erleben will. Dann kam die Frage der Zufriedenheit. Und ich habe mir gedacht, hey, von der Perspektive am Ende meines Lebens, bei welchem der beiden Wege würde ich sagen, habe ich vielleicht was verpasst? Und dann hat Gott mir aufgedröselt, was ich verpassen werde, wenn ich den einen Weg gehe, und was ich verpassen werde, wenn ich den anderen Weg gehe. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe Wünsche, aber vielleicht sind diese Wünsche gar nicht so wichtig. Ich hatte zum Beispiel immer den Wunsch, ich wollte unbedingt mal einen Porsche fahren. Also besitzen auch, ja. Und ich wusste, wenn ich diesen Weg gehe, Gott zu vertrauen und jeden Schritt und so, dann habe ich nicht mehr die Garantie, dass ich mir dieses Auto irgendwann mal leisten kann. Gehe ich den Weg mit dem Informatikstudium und mache da Karriere, ist es relativ wahrscheinlich. Also habe ich gesagt, okay, ich opfere den Wunsch und noch viele andere Wünsche, die ich habe, weil eigentlich mein Wunsch ein viel größerer ist. Ich will mit Menschen was machen. Und dann kamen die äußeren Umstände. Es ist wieder das Gleiche. Die äußeren Umstände begünstigen das. Es ist völlig in Ordnung. Ich habe mich mit anderen Menschen ausgetauscht und manche waren dafür und manche waren dagegen. Ich habe mit meiner Familie gesprochen und meine Familie hat das Erste, was sie gesagt hat, war, mach was Vernünftiges. Und dann habe ich gesagt, nein. In eurem Sinne ist vernünftig, ich mache jetzt ein Informatikstudium, aber ich möchte gern was anderes machen. Und sie haben gesagt, nein, das finden wir nicht gut. Und ich habe, solange ich in dem Land war, es auch nicht mit ihnen klären können, weil wir nur per E-Mail kommuniziert haben, was das schlechteste Kommunikationsmittel ist, was es jemals gegeben hat. Aber als ich zurück nach Hause kam, haben wir uns an einen Tisch gesetzt und deswegen steht hier Austausch. Ich meine hier nicht Meinungen. Ich gehe nicht zu einem hin und frage ihn, was denkst du eigentlich? Und er gibt mir kurz seine plakative Antwort und dann gehe ich wieder und sage, naja, die haben alle gesagt, es ist doof. Austausch heißt, ich setze mich mit Menschen an den Tisch, ich rede mit ihnen, bewege meine Motive und kann ihnen erklären, warum ich es mache und dann geben sie mir ihre Rückmeldung. Und man arbeitet gemeinsam an einem Thema. Und in diesem Austausch mit meinen Eltern habe ich gemerkt, meine Eltern stehen doch hinter mir. So wie ich meinen Weg begründe und so wie sie erleben, was ich erlebt habe und was ich fühle, sagen sie ja dazu. Aber es bleibt, dass auch da natürlich Menschen bleiben können, die dagegen sind. Gerade wenn ihr ein nichtchristliches Elternhaus habt und als Christ bestimmte Entscheidungen treffen müsst, werdet ihr oft das Kopfschütteln ernten für das, was ihr tut. Und das ist aber nicht schlimm. Trotzdem ist der Austausch wichtig mit anderen Menschen. Ich könnte es jetzt noch zu Ende führen mit der Prophetie und der Vernunft und so weiter. Ich habe am Ende diese zwei Wege gesehen und ich wusste, ich kann mich sowohl für den einen als auch für den anderen entscheiden. Und Gott geht bei dem einen Weg mit und Gott geht bei dem anderen Weg mit. Und Gott wird mit mir klarkommen und Gott wird auch ohne mich klarkommen. Aber die Frage, die er mir am Ende zurückgestellt ist, hey, was willst denn du jetzt eigentlich? Und ich wusste es nicht wirklich. Und ich habe mir lange Zeit dafür gelassen und irgendwann kam ein Mensch und hat mich gefragt, eigentlich habe ich ihn erst gefragt, sag mal, willst du nicht mal Hauskreisleiter werden oder so? Das könntest du doch bestimmt voll gut. Und dann sagte er, nein. Ich dachte so, Mensch, aber du hast ein tolles Haus, in Brasilien war das, wärst ein guter Leiter, du hast viele Freunde und so, das wäre perfekt. Er sagte, ja, aber irgendwie, meine Gabe liegen woanders, ich will nicht leiten. Und ich kann das nicht. Und dann, er hat die Frage, ich weiß es gar nicht mehr, ob er die Frage gestellt hat oder ob er sie nicht gestellt hat, in dem Moment kam die Frage zurück an mich, wie ist es eigentlich mit dir? Und ich wusste sofort, ich wäre nicht nur bereit, einen Hauskreis zu leiten, ich wäre auch bereit, mehr zu leiten. Ich habe einen Wunsch danach, Menschen zu helfen, weiterzukommen und in der Nachfolge zu wachsen. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt denn bitte schon dieser Wunsch? Ich dachte, der wäre normal. Mein Freund, der ein super Christ ist, eine vorbildliche Beziehung zu Jesus lebt, der hat den Wunsch nicht. Und ich dachte, jeder Christ hätte diesen Wunsch. Und in dem Moment habe ich gemerkt, das ist was Spezielles, was Gott in mich reingelegt hat. Und dann war es, in dem Moment war es mir klar, okay, was auch immer das heißt und was auch immer das bedeutet, ich will mich auf diesen verrückten Weg einlassen, Schritt für Schritt dahin zu gehen, wo Gott mich haben will. Das war für mich eine Möglichkeit, natürlich eine große Entscheidung für mich, die ich getroffen habe. Und am Ende hat dieses Modell mir geholfen, zu verstehen, was ich da eigentlich gemacht habe. Und ich glaube, am Ende alle unsere Entscheidungen lassen sich darauf zurückführen. Gute Entscheidungen werden sich darauf zurückführen lassen. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Jetzt bin ich, glaube ich, hier raus aus dem Programm gerade. Gut. Also Punkt Nummer eins ist, damit wir überhaupt Gottes Willen tun können, Gott meint es gut mit dir. Der zweite Punkt, Gottes allgemeiner Wille ist die Rettung für die Verlorenen und die Heiligung für die Glaubenden. Gottes spezieller Wille zeigt sich im Blick auf die Person, die Umwelt und Gottes Wort. Also diese Grafik. Und jetzt kommt noch was Bahnbrechendes. Viel wichtiger als das, was soll ich tun, wann soll ich es tun oder wo soll ich hingehen, ist das, warum. Am Ende ist Gott interessiert an dem, was deine Motivation ist. Die Bibel sagt, Gott sieht das Herz, während die Menschen nur sehen, was wir tun. Ich kann hier vorne stehen und predigen und es aus der falschen Motivation tun und damit ist es hinfällig. Ich kann an den richtigen Ort gehen, aber ich kann es aus der falschen Motivation tun und es ist hinfällig. Das ist das, was 1. Korinther 13 mit dem Begriff Liebe auf den Punkt bringt. Du kannst Menschen heilen, die können gesund werden, du kannst in fremden Sprachen reden, du kannst der tollste Missionar sein oder sonst was. Aber wenn du es nicht mit der richtigen Motivation tust, dann ist es nichts. Und deswegen steht an erster Stelle immer die Frage, die das Kind stellt, immer dann stellt, wenn es anfängt sprechen zu lernen. Warum? Ich weiß nicht, ob es die erste Frage ist, die Kinder lernen. Warum? Und diese Frage ist tatsächlich eine ganz grundlegende Frage, wenn es um den Willen Gottes geht und um die Frage, was du machen willst. Und dann der letzte Punkt, und das ist auch gleichzeitig das, womit ich euch gerne in die Ferien oder in meine Ferien ja auch entlassen will. Lass dein Denken erneuern, jetzt fehlt da unten noch ein kleiner Teil, ist nicht schlimm, indem du dich mit Gottes Wort füllst. Ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Richtschnur und dieses Ausrichten und diese Brille, wie gesagt, die wir uns aufziehen, Gottes Wort, damit wir die Welt überhaupt erst richtig verstehen, aus der richtigen Perspektive sehen. Und wenn euch langweilig werden sollte in den Ferien, ich vermute, ihr habt alle eine Bibel zu Hause oder ihr habt andere coole Bücher, die euch geistlich weiterbringen können. Beschäftigt euch mit der Bibel, weil die euren Blick schärft, euer Denken erneuert. Ich von meiner Seite aus würde hier jetzt einfach euch allen eine, wie sagt man das, schöne Ferienzeit schon mal wünschen. Den einen oder anderen werde ich ja bestimmt auch noch sehen und das persönlich sagen können, aber ich sage es trotzdem von hier vorne allgemein. Ich bin in einem Monat wieder da. In der Zeit haben wir dann hier die Feriengottesdienste, die so ganz unterschiedlich ablaufen werden. Aber sie werden jeweils stattfinden, immer gleiche Zeit. Hier, bis auf den zweiten Sonntag, ihr kennt das ja alles. Von daher, euch gute Ferien, Gottes Segen und dass wir uns in einem Monat wiedersehen.